Eine Frau im weiß-roten Brautkleid auf einer Demonstration. Eine Frau, die vor den gepanzerten Wagen einer Sondereinheit kniet. Eine Frau, die den Milizsoldaten Blumen hinlegt. Eine Frau, die einen schwarz maskierten Milizionär umarmt. Eine Frau, die beim Protest mit den Händen ein Herz formt. Eine Frau, die kämpferisch eine geballte Faust in die Höhe streckt. Eine Frau, die ihre Finger zum Victory-Zeichen formt. Frauen, die mit einer Menschenkette protestierende Studierende vom Milizsoldaten abschirmen. Noch mehr weiß-rot-weiß gekleidete Bräute, die nicht auf dem Weg zu einer Hochzeit sind, sondern in den Farben des unabhängigen Belarus gegen das Regime von Lukaschenko protestieren. Es sind kraftvolle Bilder, die uns im Jahr 2020 aus Belarus erreichen. Sie zeugen davon, dass die friedliche Protestbewegung, die sich gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko und dessen Wahlbetrug richtet, ein weibliches Gesicht hat. Trotz der Intensität der Bilder hat der Aufstand in Belarus in Westeuropa nur flüchtig die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Gegen das Verschwinden der Protagonistinnen aus den Köpfen der Menschen stemmt sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Osteuropa-Korrespondentin Alice Botha mit ihrem Buch »Die Frauen von Belarus« von 2021. In den folgenden Bling stellen wir dir drei der bekanntesten Frauen dieser Protestbewegung vor. Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova und Veronika Zepkalo. Sie kämpfen unter großen Opfern für die Zukunft ihres Landes, für Demokratie und für weibliche Solidarität. Du wirst nicht nur diese drei starken Frauen kennenlernen, sondern auch einem Land und seinen Menschen näher kommen, das häufig übersehen wird. Und das, obwohl es nur gut 1000 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt liegt. Und weil in der Diktatur von Alexander Lukaschenko Oppositionelle verhaftet, gefoltert und unterdrückt werden, gehören leider auch Berichte über physische und psychische Gewalt zum Gesamtbild. Wir haben diese Schilderungen im letzten Blink konzentriert, den du überspringen kannst, falls dir das zu viel ist. Es könnte der fiktive Plot einer Netflix-Serie sein, in der sich ein etwas überambitionierter Drehbuchschreiber ordentlich ausgetobt hat. Ein YouTube-Blogger, der sich über staatliche Gängeleien aufregt und immer mehr Fans bekommt, möchte Präsident werden und den pseudodemokratischen Führer des Landes aus dem Amt verdrängen. Doch noch bevor er überhaupt als Kandidat zugelassen wird, kommt er mit fadenscheiniger Begründung in Haft. Die Ehefrau des Bloggers, eine Hausfrau, die sich bis dato nicht einen Deut für Politik interessiert hat, erklärt ad hoc, dass sie anstelle ihres Mannes kandidieren wolle. Von den Obrigkeiten des Landes als naives Weibsbild belächelt, wird sie tatsächlich zur Wahl zugelassen. Daraufhin tourt diese Hausfrau mit zwei Unterstützerinnen in einem kleinen Auto durchs Land und mobilisiert immer mehr Menschen. Nicht unbedingt, weil diese Menschen von der politisch unbedarften Frau überzeugt sind, sondern weil sie von dem Diktator die Nase voll haben. Das Unmögliche geschieht. Die frühere Hausfrau und Mutter zweier Kinder gewinnt die Wahl. Oder gewinnt beinahe, so genau weiß man es nicht. Fakt ist, dass der Diktator nicht die geringste Absicht hat, aus seinem Amt zu weichen. Er lässt das Wahlergebnis fälschen und sich mit vermeintlichen 80% der Stimmen zum Sieger erklären. Landesweiter Protest bricht los. Die Hausfrau muss mit ihren Unterstützern vor der Staatsgewalt ins Exil fliehen. Demonstranten gegen die gefälschte Wahl werden verhaftet, gefoltert und auf vielfältige Weise gedemütigt. Oppositionelle verschwinden. Selbst eine Flugzeugentführung ist in diesem Plot enthalten. Im Verlauf der Serie wird aus der zurückhaltenden Hausfrau eine selbstbewusste Kämpferin für die Freiheit ihres Landes, die im Exil mit Leidenschaft bei mächtigen Politikern dafür wirbt, nicht länger wegzuschauen und den Menschen in ihrem Land zu helfen. Eine echte Aschenputtelgeschichte, allerdings eine ohne Happy End. Du ahnst es natürlich schon. Bei den geschilderten Ereignissen handelt es sich keineswegs um einen fiktiven Plot. Es ist die Geschichte von Svetlana Tichanowskaja. Eine Geschichte, die in Belarus ihren Anfang nahm. Rückblende in den Mai 2020. Svetlana Tichanowskaja sitzt mit ihren beiden Kindern daheim in ihrer Dreiraumwohnung in der belarussischen Hauptstadt Minsk und wartet darauf, dass ihr Mann übers Wochenende nach Hause kommt. Die Rollen in der Familie sind klar verteilt. Sie, eigentlich ausgebildete Englischlehrerin, kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Er ist der Ernährer und Kopf der Familie. Sergej Tichanowski ist ein Unternehmer, der viel für die Arbeit reist. Nebenbei produziert er YouTube-Videos, in denen er ganz normale Belarussen zu Wort kommen lässt, die sich an der belarussischen Bürokratie und ihrer Willkürlichkeit die Zähne ausbeißen. Seine Videos werden immer politischer, er selbst immer wütender. In den Videos beschimpft er Staatsdiener als Diebe und den Diktator Alexander Lukaschenko als Kakerlake. Er fasst einen Beschluss. Er will gegen den Diktator antreten und für das Präsidentschaftsamt kandidieren. Seine Frau erfährt davon aus dem Internet, denn an diesem 7. Mai 2020 kommt ihr Mann nicht nach Hause. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die Verhaftung ihres Mannes, dem 15 Jahre Haft drohen, ist für Svetlana Tichanowskaja ein Wendepunkt, wie er drastischer kaum hätte sein können. Sie sei vor der Verhaftung, wie die große Mehrheit der Belarussen, vollkommen unpolitisch gewesen und habe sich in ihrer Gleichgültigkeit und den begrenzten Freiheiten als Bürgerin ihres Landes eingerichtet, erläutert sie später ihren Werdegang. »Was kannst du schon ausrichten?«, habe sie sich gesagt. Und dann war sie auf einmal Präsidentschaftskandidatin und tourte mit zwei Unterstützerinnen durchs Land. Bei ihren Wahlkampfauftritten im Sommer 2020 betonte sie immer wieder, dass sie nicht an Macht interessiert sei und sich nicht als Politikerin, sondern als gewöhnliche Frau des Volkes verstehe. Sie erklärte den Menschen, die in immer größerer Zahl zu ihren Veranstaltungen strömten, »Ich bin kein Politiker. Ich will meine Familie zurück und wieder meine Frikadellen braten.« Ihr Entschluss, anstelle ihres Mannes zu kandidieren, war vielleicht die erste wirklich weitreichende Entscheidung, die sie als Ehefrau ohne ihren Mann traf. Verständlicherweise tut sie sich daher anfangs schwer mit ihrer neuen Rolle, die sie sich nicht ausgesucht hat. Paradoxerweise wirkt sie in der Rolle der sich selbst aufopfernden Frau nicht nur sehr authentisch und glaubwürdig, nein, gleichzeitig gewinnt sie enorm an Eigenständigkeit. Aus der Frau, der das Reden nicht lag und die sich immer nur als die Frau von Sergej Tichanowski vorstellte, wird nach und nach eine ernstzunehmende Präsidentschaftskandidatin, die bald bekannter ist als ihr Mann. Als das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 bekannt gegeben wird und sich die Straßen mit Protestierenden füllen, wird klar, dass sie entweder ins Exil flüchten muss oder ins Gefängnis wandern wird. Also flieht sie mit ihren beiden Kindern nach Litauen. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Emanzipation. Trat Svetlana Tichanowskaja bei ihren Wahlkampfauftritten oft noch unsicher auf, legte wenig Wert auf elegante Kleidung oder Make-up, so sieht man sie nun im litauischen Vilnius mit Bob-Haarschnitt im Etui-Kleid, perfekt von der Visagistin geschminkt. Sie weiß um die Macht der Bilder. In den vielen Interviews, die sie im Exil gibt und bei den Treffen mit mächtigen Politikern der EU, präsentiert sie sich als selbstbewusste kämpferische Frau, die einen modernen Büroblock in Vilnius mit ihren 20 Mitstreitern zur Schaltzentrale des Widerstands gemacht hat. Mittlerweile beansprucht Svetlana Tichanowskaja stolz die Rolle als Anführerin des demokratischen Belarus, auch wenn sie für dieses demokratische Belarus nur noch aus dem Exil kämpfen kann. Die Hauptprotagonistin des Aufstands von Belarus hast du jetzt also ein wenig kennengelernt. Schauen wir uns nun den männlichen Antagonisten in diesem Plot an. Den totalitären Machthaber Alexander Lukaschenko. Wer ist dieser Mann überhaupt, der von vielen als der letzte Diktator Europas bezeichnet wird? Lukaschenko wuchs auf einem landwirtschaftlichen Großbetrieb auf, einer sogenannten Kolchose. Seine Mutter war alleinerziehend und sie und ihr Sohn lebten in einfachsten Verhältnissen. Aber Lukaschenko arbeitete hart und arbeitete sich hoch. Er wurde Kolchose-Direktor, Abgeordneter und 1994 dann sogar Präsident. Die Präsidentschaftswahl von 1994 dürfte wohl die einzige demokratisch durchgeführte Wahl gewesen sein, die er gewann. Er siegte, weil er sich als Korruptionsbekämpfer ausgab, den Menschen Reformen und Wohlstand versprach und für einen möglichst sanften Übergang vom Kommunismus in die neue Ära stand. Er war zwar kein Kommunist, trauerte aber der Sowjetunion nach. Schon kurz nach seinem Amtsantritt ließ er deshalb wieder Staatssymbole einführen, die den alten sowjetischen Symbolen sehr ähnelten. Lukaschenko entpuppte sich als ein Politiker von gestern, dem es nicht um Reformen, sondern um ein Festhalten am Alten ging, an alten Rollenmodellen, Wirtschaftsbedingungen und, vor allem, um ein Festhalten an der Macht. Nach fast 30 Jahren im Amt hält er mittlerweile sämtliche Fäden in der Hand. Die Regierung, die Medien, den Sicherheitsapparat, das Militär. Alles ist unter seiner Kontrolle. 2004 ließ er die verfassungsrechtliche Beschränkung von maximal 2 Amtszeiten für einen Präsidenten aufheben. Damit es Neuwahlen gäbe, müsse man ihn schon töten, polterte er in Reaktion auf die Proteste zum Wahlbetrug. Belarus versteht er als sein Eigentum, das er wie eine Frau besitzt. Und, Zitat, die Geliebte gebe ich nicht her. Lukaschenko würde sich wohl als echten Kerl beschreiben, den die Frauen angeblich lieben und bewundern. Er hat 3 Söhne, lebt aber dennoch wie ein Junggeselle. Er umgibt sich gerne mit jungen, hübschen Frauen. Die Aufgabe von Frauen ist es seiner Ansicht nach, den Männern das Leben zu verschönern. Gewinnerinnen von Schönheitswettbewerben verschafft er gerne auch mal einen Posten im Staatsapparat. Er präsentiert sich als väterliche Figur und hatte lange Zeit den Spitznamen Batka, Vater. Das liegt vor allem daran, dass er sich um die soziale Absicherung der Frauen kümmerte, also beispielsweise um einen robusten Kündigungsschutz, reduzierte Miete bei mehr als 3 Kindern und eine 3-jährige Elternzeit. Um Gleichberechtigung geht es ihm dabei jedoch nicht. Er ist ein Patriarch, der Frauen nicht ernst nimmt. Hätte er mal lieber. Als ihn Svetlana Tichanowskaja im Wahlkampf von 2020 herausforderte, nannte er sie und ihre Mitstreiterinnen Mädchen und behauptete, dass die Gesellschaft nicht reif sei für eine Frau an der Spitze. Er beschimpfte Frauen als Prostituierte, arme Schäfchen und Säue. Er ging zu weit. Diese unverfrorenen Beleidigungen der weiblichen Bevölkerung brachten das Fass zum Überlaufen. Denn das Fass der Unzufriedenheit war schon vorher gut gefüllt gewesen. Die Wirtschaftskrise vor mehr als einem Jahrzehnt hatte Belarus stark zugesetzt. Die Pandemie öffnete noch mehr Frauen die Augen. Lukaschenko leugnete nämlich schlicht, dass das Land ein Problem habe. Alles sei in bester Ordnung, behauptete er. Abstandsregeln? Maske? Lockdown? Alles unnötiger Firlefanz. Die medizinische Versorgung im Land sei hervorragend und die Krankenhäuser bestens ausgerüstet und keineswegs überfüllt. Es waren die Frauen, die mit ihrem großen Anteil an der Care-Arbeit in Pflegeberufen und in Krankenhäusern sahen, dass das nicht stimmte. Sie mussten den nachlässigen Umgang Lukaschenkos mit der Pandemie ausbaden. Sie sahen, wie wenig Lukaschenko ein einzelnes Menschenleben wert zu sein scheint. Er behandelte das Virus wie seine politischen Gegner. Er nahm es nicht ernst. Und die Opfer von Corona verhöhnte er als alte, übergewichtige Trinkbolde. Wieder ging er zu weit. Eine der Frauen, die von Lukaschenkos menschenverachtendem, breitbeinigem Gebaren genug hat, ist Veronika Sepkalo. Sie ist eine Frau, die einen weiten Weg zurückgelegt hat, um zu dieser Überzeugung zu gelangen. Denn ihr Mann, Valery Sepkalo, war ursprünglich ein Politiker des Lukaschenko-Regimes. Und sie stand nicht nur hinter ihrem Mann, sondern lange Zeit auch hinter dem Regime Lukaschenkos. 1994, als Lukaschenko Präsident wurde, stimmte Veronika Sepkalo noch für ihn. Sie war von seiner Leidenschaft und Volksnähe begeistert. Heute verachtet sie ihn. An den Händen Lukaschenkos klebe Blut, meint sie. Auch ihr Mann hat eine mentale Kehrtwende vollzogen. Der frühere Diplomat unterstützte Lukaschenko 1994 bei dessen Wahlkampfkampagne, als eines der ganz jungen Gesichter im Team. Nach Lukaschenkos Sieg wurde Valery Zepkalo zum stellvertretenden Außenminister ernannt und ging als Diplomat für Belarus in die USA. Nach seiner Rückkehr wurde er Lukaschenkos Berater in Sachen technologische Entwicklung. Ab 2005 baute er eine Art Mini-Silicon Valley in Belarus auf, den Hightech-Park in Minsk. Und immer an seiner Seite war seine Frau Veronika. Veronika hatte ihren Mann, der mittlerweile der bekannteste IT-Experte des Landes war, als Praktikantin im Außenministerium kennengelernt und war selbst IT-Managerin bei Microsoft. Ihr Mann verlor 2017 wegen Unstimmigkeiten mit Lukaschenko seinen Job und zog sich zurück, bevor er 2020 beschloss, für das Präsidentschaftsamt zu kandidieren. Seine Frau übernahm die Führung seines Wahlkampfstabes, kümmerte sich um die Social-Media-Kampagnen und willigte ein, das gemeinsame Haus zu verkaufen, um das Ganze zu finanzieren. Anders als Svetlana Tichanowskaja, die von den politischen Ambitionen ihres Mannes aus dem Internet erfahren hatte, war Veronika Zepkalo von Anfang an in die Pläne ihres Mannes eingebunden. Aber Valery Zepkalo wurde gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Und der Ehemann von Svetlana Tichanowskaja saß inzwischen im Gefängnis. Was lag also näher, als die weiblichen Kräfte dort zu vereinen, wo deren Ehemänner zuvor gegeneinander konkurrierten? Am Morgen des 19. Juli 2020, 3 Wochen vor der Wahl, stehen die beiden gemeinsam mit der dritten Frau im Bunde, Maria Kolesnikova, erstmals gemeinsam auf der Bühne. Sie befinden sich in der Stadt Derschinsk, unweit von Minsk, und sprechen zu ein paar hundert Menschen. Am Abend sind es dann schon Tausende, die sich in einem nahegelegenen Park versammeln. Die Kundgebungen werden in den folgenden 3 Wochen immer größer und haben beinahe den Charakter von Rockkonzerten. Die Menschen jubeln, singen alte Protestlieder und träumen von Veränderung. Gemeinsam mit Svetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikova tingelt Veronika Zepkalo fortan mit Minibus durch Belarus und unterstützt Svetlana Tichanowskaja bei ihren Auftritten. »Wir waren wie Schwestern«, erinnert sich Zepkalo. Und als müsse sie dafür sorgen, dass die Mitstreiterin unter der ungewohnten Last der Verantwortung nicht zusammenbricht, hakte sich Zepkalo immer rechts bei Tichanowskaja ein. Vergaß diese etwas, flüsterte es ihr Zepkalo direkt ins Ohr. Manchmal war das nur ein ermutigendes »Du bist nicht allein, wir sind bei dir«. An der Seite der stets kontrolliert wirkenden Svetlana Tichanowskaja erscheint Veronika Zepkalo wie deren ungestümes Gegenstück. Sie spricht rasend schnell, ist voller Leben, eine Frau, die nicht mit Lob, Schwärmereien und Leidenschaft geizt. Man merkt ihr an, wie viel Energie sie besitzt und dass sie vor Selbstbewusstsein strotzt. Doch so unterschiedlich die beiden Frauen auch anmuten, sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: Lukaschenko loswerden. Die Frauen fühlen sich berufen. Wenn nicht wir, wer dann? Fragt Zepkalo. Im Vergleich zu ihren Mitstreiterinnen hat Veronika Zepkalo, die heute im lettischen Riga lebt, Glück gehabt. Sie klagt zwar über unglaubliches Heimweh, hat aber im Exil immerhin ihren Mann und ihre Zwillingssöhne bei sich. Aus dem Exil engagiert sie sich nun besonders für Frauen, die Opfer von Gewalt werden, und hat zu diesem Zweck eine Stiftung gegründet. Denn beim Kampf der Frauen in Belarus geht es um mehr als eine rein politische Befreiung. Mehr dazu erfährst du im nächsten Blink. Die erste sowjetische Frau flog schon ins All, als ihre Geschlechtsgenossinnen im piefigen Westdeutschland der 1960er Jahre ihre Männer noch um Erlaubnis bitten mussten, um zu arbeiten. In der Sowjetunion arbeiteten Frauen damals ganz selbstverständlich in Fabriken, durften Ingenieurinnen sein und Fächer wie Mathe, Physik oder Chemie studieren. Programmieren war damals sogar ein ausgesprochener Frauenberuf. das sowjetische Bildungssystem und das Gleichheitsideal trug Früchte. Aber echte Gleichberechtigung? In Belarus werden Frauen, die Gleichberechtigung fordern, mit den immer gleichen Argumenten abgespeist. Frauen müssten schließlich nicht daheim sitzen, sie dürften doch arbeiten und hätten Zugang zu Bildung. Und sind etwa nicht 40% der Abgeordneten im Parlament Frauen? Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn Frauen häufig in Vollzeit arbeiten, gerne auch in einer Führungsposition, so sind es doch auch sie, die sich größtenteils um die Kinder kümmern und den Haushalt schmeißen. So wie es bereits in der Sowjetzeit Tradition war. Daran hat sich kaum etwas geändert. Gleichberechtigung in Belarus ist ein Mythos, der sich auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis heute hartnäckig hält. Dabei ist beispielsweise sexuelle Belästigung in Belarus keine Straftat, ebenso wenig wie häusliche Gewalt. Ein Gesetzentwurf, der das ändern sollte, wurde von Lukaschenko höchstpersönlich blockiert. Das sei westlicher Kram. Und warum erzähle ich das? Weil der Protest in Belarus zwar kein dezidiert feministischer Aufstand ist, aber doch ein weibliches Gesicht hat. Und weil er eine Veränderung des Frauenbilds angestoßen hat, die nicht mehr einfach rückgängig gemacht werden kann. Nie zuvor waren Frauen in Belarus mit einer solchen Selbstverständlichkeit politische Akteurinnen. Nie zuvor kämpften Frauen in Belarus so sichtbar für Demokratie. Nie zuvor positionierten sich Frauen als echte Alternative zu einem Patriarchen. Und vor allem haben Frauen in Belarus nie zuvor so stark gespürt, dass sie gemeinsam wirklich etwas bewegen können. Es ist eine ganz neue Frauensolidarität, die Belarus erfasst hat. Svetlana Tichanowskaja versteht sich nicht als eine, die eine feministische Agenda verfolgt, dennoch hat sie eine Selbstermächtigung durchlebt. Es ist unvorstellbar, dass sie nach der Freilassung ihres Mannes einfach wieder an ihren alten Platz am Herd zurückkehren würde, als wäre nichts geschehen. Im Gegensatz zu Svetlana Tichanowskaja verfolgte die dritte Frau im Bunde von Anfang an ein feministisches Anliegen. Vorhang auf für Maria Kolesnikova. Es ist ein spätsommerlicher Septembermorgen, als maskierte Männer auf einer Hauptstraße in Minsk aus einem Minibus springen und eine Passantin ins Wageninnere zerren. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, doch vergeblich. Schon wird ihr ein Sack über den Kopf gezogen und alles wird schwarz. Gemeinsam mit zwei weiteren Oppositionellen findet sich diese Frau wenig später im Niemandsland zwischen Belarus und der Ukraine wieder. Die drei werden in einen alten BMW verfrachtet, auf dessen Rücksitz der Geheimdienst Pässe und Flugtickets ins Ausland platziert hat, im Fall der Frau ein Ticket nach Deutschland. Aber der Geheimdienst hat sich verkalkuliert. Anstatt nach Deutschland zu reisen, zerreißt die Frau ihren Pass und marschiert geradewegs zur Grenze, in ihre belarussische Heimat zurück. Sie weigert sich, das Feld zu räumen. Seither sitzt die Frau im Gefängnis. Sie wurde wegen vermeintlicher Gefährdung der Staatssicherheit und versuchter illegaler Machtergreifung zu 11 Jahren Haft verurteilt, die sie in einem Straflager absitzt, wo sie im Akkord Hemden nähen muss. Der Name der Frau ist Marie Kolesnikova. Vor ihrer Inhaftierung ist sie Musikpädagogin und Flötistin, hat alte und zeitgenössische Musik studiert und lebt schon seit 12 Jahren in Stuttgart. Sie liebt das Leben in Deutschland, die Arbeit im Orchester, aber ihre alte Heimat lässt sie nicht los. Immer wieder kehrt sie für verschiedene Projekte nach Minsk zurück. Auf einem alten, verlassenen Fabrikgelände kuratiert sie als Leiterin eines Kunstkollektivs Ausstellungen und organisiert Partys und Techno-Raves. Im Präsidentschaftswahlkampf von 2020 engagiert sich die Künstlerin gemeinsam mit ihrer Schwester Tatjana zunächst für den Bankmanager Viktor Barbariko. Aber genau wie der Mann von Veronika Zepkalo wird auch Barbariko nicht zur Wahl zugelassen. So kommt es, dass sich auch Kolesnikova dem kleinen Wahlkampfteam von Svetlana Tichanowskaja anschließt. Svetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikova. Es sind drei sehr unterschiedliche Frauen, die der gemeinsame Kampf gegen Lukaschenko verbindet. Maria Kolesnikova ist sicher die kompromissloseste im Trio. Sie hat für den Unabhängigkeitskampf von Belarus und für Emanzipation ganz bewusst ihre persönliche Freiheit aufgegeben. Sie scheut sich nicht, offen für Frauenrechte einzutreten. Dabei ist schon allein der Begriff Feminismus in Belarus, wie in vielen Teilen Osteuropas, noch immer verpönt. Jede der drei Frauen verkörpert eine eigene Persönlichkeit, steht für bestimmte Werte und spricht bei den Anhängern etwas anderes an. Bei den öffentlichen Auftritten finden sie schnell ihre eigenen Symbole. Svetlana Tichanowskaja hebt immer die Faust, Veronika Sepkalo zeigt das Victory-Zeichen und Maria Kolesnikova formt mit den Händen ein Herz. Es werden drei Symbole, die künftig auf Aufklebern zu finden sind und ähnlich wie die Farben Weiß-Rot-Weiß, die für das unabhängige Belarus stehen, an allen möglichen Orten im Land auftauchen. Mit diesen friedfertigen Symbolen sind die drei Frauen aber auch ganz offensichtlich ein Gegenentwurf zum aggressiven und repressiven Paternalismus, den Lukaschenko praktiziert. Freunde beschreiben Maria Kolesnikova als ungewöhnlich starken und entschlossenen Menschen. In jedem Mist kann sie etwas Positives finden, erinnert sich ihre Freundin Vika. Jeden Tag trägt sie knallroten Lippenstift. Er ist ihr Erkennungszeichen. Er symbolisiert ihren Mut. Sie muss sich nicht verstecken. Sie will keinen Personenschutz. Selbst im Gefängnis trägt sie täglich ihren Lippenstift auf. Sie will damit signalisieren, dass sie nicht aufgegeben hat. Aus der Haft schreibt sie: Ich habe keine Angst. Die Freiheit ist den Kampf wert. Sie will ihren Anhängern weiterhin Mut machen. Nicht aufgeben. Nicht die Hände in den Schoß legen, nicht den Kopf hängen lassen. Ihr seid die Besten. Am Tag nach dem manipulierten Wahlsieg von Alexander Lukaschenko strömen in 19 Städten des Landes Protestierende auf die Straße. Es sind Hunderttausende, die in den Zentren der belarussischen Städte zu friedlichen Protesten zusammenkommen. In Minsk, in Brest, in Gomel. Keine Autos brennen, keine Scheiben gehen zu Bruch, keine Steine werden geworfen. Scherze kursieren, dass dies die saubersten Proteste der Welt seien. Denn wer sich auf eine Bank stellt, um die Menschenmenge überblicken zu können, der zieht sich zuvor die Schuhe aus. Und mittendrin Frauengruppen wie Girl Power Belarus. Sie stehen in weiß-rot-weißen Brautkleidern, den Farben des unabhängigen Belarus, auf dem Markt im Zentrum von Minsk. Sie haben Blumen dabei und singen barfüßig Lieder. Sie bringen Kürbisse vor den Regierungssitz und spielen damit auf einen alten Brauch an, bei dem man einem werbenden Mann mit einem Kürbis den Korb gibt. Wird es doch einmal hitzig, eilen sofort Frauen zum Konfliktherd, umarmen die Milizionäre, bilden eine Kette, um die aufgebrachten Protestierenden abzuschirmen. Überall Schilder, auf denen ein Herz, ein Victory-Zeichen und eine Faust zu sehen sind. Eine Radikalisierung des Protests bleibt aus. Aber Lukaschenko lässt 3 Tage das Internet abstellen und seine Miliz schlägt zu. Sie zeigt sich unerbittlich. Mehr als 7000 Menschen werden in den ersten Tagen nach der gefälschten Wahl festgenommen. Teilweise wahllos und willkürlich. So wurde beispielsweise ein russischer Reporter verhaftet und geschlagen, obwohl er seinen Presseausweis vorzeigte. Der italienische Journalist Claudio Locatelli war über 60 Stunden inhaftiert, obwohl er die Demonstrationen nur beobachtet hatte. Locatelli berichtet, dass er die italienische Botschaft nicht kontaktieren durfte und es weder Essen noch Wasser gab. In seiner Verzweiflung habe er schließlich aus einem mit einem blutigen Lappen umwickelten Wasserhahn getrunken und wurde umgehend krank. Als er in einen anderen Raum gebracht wurde, sah er Unmengen Taschen und Rucksäcke herumliegen, aus denen ununterbrochen Handys klingelten, weil Angehörige verzweifelt versuchten, die Inhaftierten zu erreichen. An den Wänden befanden sich Blutflecken, auf dem Boden lagen ausgeschlagene Zähne. Locatelli glaubt, dass er sogar noch Glück hatte, denn mit Ausländern ging man vergleichsweise glimpflich um. Über ein anderes Untersuchungsgefängnis berichten Gefangene, dass sie tagelang nicht auf die Toilette durften und die ganze Zeit ihre feuchte, stinkende Kleidung am Leib trugen. Andere wurden durch ein Spalier von Sicherheitskräften getrieben, die alle einen Schlagstock in der Hand hatten und diesen auch erbarmungslos einsetzten. Mindestens 2 Menschen starben nach ihrer Festnahme, 2 bereits während der Proteste. Das Internationale Komitee zur Aufklärung von Folter in Belarus geht davon aus, dass zusätzlich tausende Menschen psychische und physische Traumata erlitten. Anonyme Ehrenamtliche führen Gespräche mit Opfern, die von Folter und Vergewaltigung berichten. Ein schwedischer Journalist berichtet von einer Frau, die seit ihrer Verhaftung depressiv und suizidgefährdet ist. Sie wurde vergewaltigt und kann seitdem ihren Darm nicht mehr kontrollieren. Sie wird keine Kinder bekommen können und ihr wurden bis auf 5 Zähne alle ausgeschlagen. Es gibt mehrere Berichte von Frauen und Männern, die mit einem Schlagstock penetriert wurden. Es sind Methoden, mit denen die Protestierenden gebrochen, entmenschlicht und nicht zuletzt abgeschreckt werden sollen. 35.000 Menschen wurden bis Anfang 2021 in Belarus verhaftet. Und das bei einer Bevölkerung von gerade einmal 9,5 Millionen Einwohnern. Die Mehrheit von ihnen dürfte keine derart extreme körperliche Gewalt erfahren haben. Dennoch verändert es eine Gesellschaft, wenn den Menschen massenhaft die Freiheit entzogen wird. Die Mehrheit der Belarussen sehnt sich nach einer Zivilgesellschaft, nach Demokratie, nach einer Zeit, in der die Willkür eines Diktators und dessen totalitären Regime nicht das eigene Schicksal bestimmt. Svetlana Tichanowskaja ist der Überzeugung, dass sich eine Regierung, die ihr eigenes Volk derart demütigend behandelt, nicht viel länger wird halten können. Illegitime Macht ist teuer, sagt sie. Denn Lukaschenko muss seine Sicherheitsstrukturen immer weiter ausbauen und sich die Unterstützung seines Sicherheitsapparats letztendlich erkaufen. Deshalb reist Tichanowskaja, seit sie im Exil lebt, zu Entscheidungsträgern in der EU, spricht mit Vertretern der Vereinten Nationen und auf Konferenzen. Sie setzt sich dort für schärfere Sanktionen gegen Lukaschenko und sein Umfeld ein. Als Lukaschenko im Mai 2021 ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Athen ins litauische Vilnius zur Notlandung in Minsk zwingt, ist der internationale Aufschrei groß. Der Diktator hat das Flugzeug kapern lassen, um den Oppositionellen Roman Protasevich, der sich an Bord der Maschine befindet, zu verhaften. Die EU sperrt daraufhin ihren Luftraum für belarussische Fluggesellschaften und verabschiedet ein 4. Sanktionspaket. Doch Lukaschenko klammert sich weiterhin fest an die Macht. Trotzdem lassen sich Tichanowskaja, Kolesnikova und Sepkalo nicht entmutigen. Aus dem Exil und selbst aus dem Straflager, in das Maria Kolesnikova mittlerweile verlegt wurde, halten sie an der Hoffnung fest, dass sie bald siegen werden und das Leben in Belarus besser wird. Mit Victory-Zeichen, Faust und Herz. Mittlerweile, Stand Sommer 2022, sind die Proteste in Belarus versiegt. Alle Augen richten sich auf die Ukraine und den dortigen Krieg. Die EU verschärft indes ihre Sanktionen gegen Alexander Lukaschenko, auch weil er Putin und die russische Armee unterstützt. Hatte Lukaschenko bis dahin vornehmlich ein innenpolitisches Problem, so ist nun noch ein außenpolitisches hinzugekommen. Die EU wird die Beteiligung des belarussischen Diktators an der Invasion der Ukraine nicht vergessen. Unvergessen sind auch die 3 Frauen, von denen wir euch hier erzählt haben. Maria Kolesnikova, Svetlana Tichanowskaja und Veronika Sepkalo. Sie wurden im Mai 2022 in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Maria Kolesnikova konnte nicht anreisen. Sie sitzt noch immer im Straflager und näht Hemden. Wohl nicht zuletzt deshalb bezeichnete die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die 3 Bürgerrechtlerinnen bei der Preisverleihung als mutigste Frauen Europas.